Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 14.11.2011 zum Thema Die Henne und das Ei – auf der Suche nach dem Ursprung des Lebens. Zu Gast ist René Schröder, Universität Wien, Department für Biochemie und Zellbiologie. Gastgeber ist Alexander Wilhelm.
Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Abend in Kepler Salon. Freut uns wieder einmal mehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Bevor ich unsere Vortragende kurz vorstelle, ein paar Kleinigkeiten zum Kepler Salon, die üblichen Worte, wer es noch nicht kennt. Sie können während der Veranstaltung jederzeit auch nach hinten gehen an die Bar. Dort wird weiterhin serviert. Sie versäumen nichts vom Vortrag, weil wir ja die Headsets haben und Sie daher diese Audioübertragung auch hinten hören können. Zu den Mikrofonen von uns sei noch gesagt, wir werden im Anschluss ein Publikumsgespräch haben. Wenn Sie Fragen haben, dann deuten Sie das bitte an. Wir haben hier hinten zwei Kolleginnen, die drauf schauen. Ich schaue auch drauf. Und wenn Sie eine Frage haben, dann bekommen Sie ein Mikrofon. Und es wäre wichtig, dass Sie Ihre Frage sozusagen ins Mikrofon sprechen, weil wir das Ganze audiomäßig archivieren, sodass man es auch nachhören kann und damit Ihre Frage nicht verloren geht. Als wichtiger Beitrag wäre es ganz, ganz wichtig, dass Sie ins Mikrofon sprechen, bitte. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich bin jetzt schon länger hier Gastgeber, immer wieder begeistert von Wissenschaftsvorträgen und freue mich ganz besonders auf den heutigen, weil Biologie einfach ein Thema ist, das so allumfassend uns selbst berührt und wo einfach sehr viel geschieht, aktuell gerade. Und Frau Schröder ist da ganz sicher jemand, dem man viele Fragen stellen muss. Gut, zu unseren Vortragenden. Herzlich willkommen, Frau Schröder. Grüß Sie.
Schönen guten Abend.
Ja, ich freue mich sehr. Gerade aktuell ein Buch von Frau Schröder erschienen. Gibt es auch hier hinten. Können Sie es erstehen? Ich habe es gerade gelesen. Es ist sehr spannend. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und damit nehme ich jetzt auch ganz kurz ihre Vita. Also Frau Schröder wurde geboren 1953 in Brasilien und übersiedelte mit 14 Jahren in die Steiermark, studierte anschließend Biochemie in Wien. Dann gab es Forschungsaufhalte in München, Paris und New York. Und schließlich kam sie 89 zurück nach Wien. Heute leitet sie das Departement für Biochemie und Zellbiologie an den Max F. Perutz Laboratories der Universität Wien. Das ist an der TU Wien,
wenn ich. Universität Wien.
Universität Wien.
Also die Max Perutz gehören der Uni Wien und der MedUni Wien. Das ist ein Joint Venture der beiden Universitäten.
Von 2001 bis 2005 war sie Mitglied der Bioethikkommission der österreichischen Bundesregierung. Seit 2010 ist sie Mitglied des Rates für Forschung und Technologieentwicklung. Preise haben Sie erhalten, auch zahlreiche, vielleicht nur erwähnt sozusagen der Wittgenstein-Preis 2003. 2002 waren Sie österreichische Wissenschaftlerin des Jahres und Sie haben, habe ich auch woanders gelesen, den L'Oréal-Preis für Women in Science erhalten, auch eine hohe Auszeichnung. Und Sie sind jetzt als eine, nein, 2003 sind Sie sozusagen eine der ersten Frauen als wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das wäre vielleicht auch noch interessant, was das bedeutet, wenn man als so spät sozusagen erst sozusagen Frauen dort reinkommen. Ja, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Soll ich jetzt einfach loslegen?
Legen Sie einfach los.
Gut, zuerst einmal, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Warum war es mir ein Anliegen? Und was bezwecke ich mit diesem Buch? Was mich seit Jahren fasziniert, ist mein Forschungsgebiet, das ist die Ribonukleinsäure. Und ich merke, dass mittlerweile wissen die meisten Leute, was DNA ist und was Gene sind, aber was RNA ist, wissen die wenigsten. Das heißt, ein Ziel dieses Buches ist, in der Nähe zu bringen, was die RNA ist. Das heißt, es sind 4-5 Kapitel wirklich wissenschaftlich, aber ganz einfach aufgebaut. Aber ein Buch über RNA populärwissenschaftlich wäre mir einfach zu wenig gewesen. Was für mich wichtig ist, ist, was ist Wissenschaft? Wie können wir zu neuen Erkenntnissen kommen? Welche strengen Regeln brauchen wir dazu? Und wie stelle ich sozusagen eine Wissensgesellschaft, einer Glaubensgesellschaft gegenüber? Das ist ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, weil es sehr oft verwechselt wird und die Leute haben eigentlich wenig Vorstellung, was Wissen ist. Ich war ja eigentlich schon einmal in Linz, da in der Thalia, und dann habe ich gelesen, hinter mir war Esoterik, Grenzwissenschaft, Schamanismus, Esoterik, Grenzwissenschaft. Und das ist schon ein Problem. Ich habe nichts gegen Grenzwissenschaften. Aber was mir schon ein Anliegen ist, ist, dass Menschen so gebildet sind, dass sie ein kritisches Denken entwickeln können, damit sie nicht betrogen werden. Also mein Hauptanliegen ist, Bildung ist so wichtig für Demokratie und damit man Menschen eben nicht leicht betrügen kann. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das Kapitel 1 gleich, das ist die Grenzen unserer Wahrnehmung, ist etwas, was mich auch wiederum beschäftigt und was ein bisschen mühsam ist. Wenn wir uns bewusst werden, wie beschränkt unsere Sinne sind und wie wenig wir wahrnehmen können. Und ich habe das Buch so aufgebaut, dass jedes Kapitel für sich allein lesbar ist. Es ist auch so aufgebaut, dass man es vorlesen kann. Ich rede sehr gern, ich schreibe sehr ungern, aber ich lese unheimlich gern vor. Also ich tue sehr gern meinen Kindern oder Freunden vorlesen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Menschen wesentlich mehr machen sollten, einander vorlesen. Weil man beim Vorlesen, beim Lautlesen viel mehr Aufmerksamkeit hat. Und derjenige, dem man was vorliest, mit dem kann man dann auch wechselwirken. Also es ist etwas, was unheimlich schön ist und wirklich zur Lebensqualität beiträgt. Deswegen, die Kapitel sind so geschrieben, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, die Ursel Lenzig war ganz wichtig. Das ist die Person, mit der ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich eben so kein Sitzfleisch habe. Ich gehöre zu diesen hyperaktiven Menschen. Das heißt, Sitzen und Schreiben ist für mich irgendwie, das kann ich auch, die deutsche Sprache ist für mich nicht so, beherrsche ich nicht so. Da habe ich mir jemanden gesucht, eine Journalistin oder einen Journalisten, der oder die keine naturwissenschaftliche Vorbildung hat, aber sehr gut artikulieren kann. Und so hat die Ursel Lenzig niedergeschrieben, was ich ihr erzählt habe. Wir haben uns alle 14 Tage sonntagvormittags getroffen zu einem Kapitel. Ich habe das vorbereitet, ihr das erzählt, diktiert und sie hat es dann ausformuliert in einer wirklich einfachen Sprache. Und wenn doch ein Fachwort vorkommt, so ist davor ein kleines Pfeilchen und hinten gibt es ein Glossar. Und das Glossar kann man für sich auch lesen. Das ist ein kleines Lexikon, wo die wichtigsten Begriffe noch einmal erklärt sind. Das heißt, also, Sie brauchen überhaupt keinen Respekt haben vor diesem Buch. Es ist wirklich für jeden zugänglich. Aber ganz, ganz wichtig ist eben, dass wir merken, wie beschränkt wir in unserer Wahrnehmung sind. Nicht nur wegen unseren Sinnen, sondern auch, weil wir ein bestimmtes Weltbild haben. Und durch dieses Weltbild sind wir sehr beschränkt, was wir wahrnehmen können. Es gibt Leute, die sagen, wir sehen nur das, was wir kennen und wir hören nur das, was wir wissen. Und das stimmt zum Großteil. Und eine Frage, die ich sehr häufig bekomme, ist, was ist jetzt RNA und wo ist die und wie sieht man die und wann kommt man an, wie kommt man an die heran? Und zur Erklärung habe ich auch so Zeichnungen gemacht, die sind auch allerhand gezeichnet. Da habe ich zum Beispiel die Größenskalen. Ja? Ich kann Ihnen kurz erklären, wo wir uns befinden. Das heißt, auch wenn ich Vorlesungen halte, bevor ich sozusagen zum Thema komme, möchte ich gern, dass wir uns orientieren, wo wir uns befinden. Ja? Und wenn wir jetzt in diese Welt der Moleküle hineingehen, und ich werde erklären, warum die Welt der Moleküle, weil wir über das Thema Leben sprechen werden, da sehen Sie das Universum und unsere Metawelt, wo wir uns als Mensch befinden. Ja? Das ist, ich nenne das einfach die Metawelt. Ja? Alles, was ungefähr ein Meter groß ist, das nehmen wir wahr, das sehen wir. Wenn es dann einmal kleiner wird, geht es in Größenordnungen eingeteilt. Man teilt einen Meter durch 1000, dann haben wir einen Millimeter. Das kann sich auch noch jeder vorstellen. Dann teilen wir das noch einmal durch 1000, da sind wir beim Mikrometer, also 10 hoch minus 6 Meter. Und die Mikrometerwelt ist schon etwas, was uns nicht so zugänglich ist. In der Mikrometerwelt, da befinden sich die Zellen. Ja, das sind die kleinsten Lebewesen, sind in der Mikrometerwelt, die sind ungefähr ein Mikrometer groß oder ein Mikrometer klein. Das sind die einzelligen Lebewesen, auch unsere Körperzellen. Und wenn wir diese Mikrometerwelt noch einmal durch 1000, also 10 hoch minus 9, dann sind wir in der Nanometerwelt und das ist die Welt der Moleküle. Da ist die Chemie zu Hause, das sind die Atome, die Moleküle, das ist ungefähr diese Größenordnung. Also wenn Sie einen Meter 10, also 9 mal durch 10 dividieren, dann sind Sie beim Nanometer, dann sind Sie dort, wo die Chemie stattfindet. Und wenn Sie noch tiefer gehen, in die Femto-Pico-Meterwelt oder noch weiter drunter, das ist die Welt der Physik. Das sind die Teilchen, die Atomkerne, die Elementarteilchen, das ist die Welt der Physiker. Dort bin ich überhaupt nicht zu Hause. Und wir können weitergehen bis 10 hoch minus 35. Das fand ich sehr spannend, das habe ich überhaupt erst gelernt, als ich dieses Buch geschrieben habe. Das ist die Plancksche Länge. Das ist also in der heutigen Sicht der Dinge das Kleinste, was überhaupt Sinn für uns macht, was wir vielleicht einmal messen könnten. Das ist die Länge 10 hoch minus 35, wo das Licht eigentlich schon schneller ist als der Weg, der durchlaufen wird. Das heißt, da werden wir irgendwie nicht drunter kommen. Und dann heißt es, darunter gibt es vielleicht dann doch nichts mehr. Ja, bei 10 hoch minus 35. Und vielleicht haben Sie auch in den Nachrichten gehört, es war jetzt ein bisschen eine Aufregung unter den Physikern, weil im CERN mal Messungen waren, dass es vielleicht doch ein Neutrino gibt und dass Neutrinos sich schneller bewegen als das Licht. Und wenn dem jetzt so wäre, Sie messen noch, ob die Messungen dann doch genau sind, das muss man ja in der Wissenschaft immer wieder wiederholen, dann wird sich einiges ändern in der Sichtweise der Dinge. Fragen Sie mich nicht genau was, das ist die Welt der Physik. Aber ich fand es spannend, dass man aus Genf, wo das CERN ist, bis irgendwo in Süditalien sozusagen, glaube ich, über 700 Kilometer so ein Neutrino schießt und dann misst, wie schnell es eigentlich dort ankommt. Und wenn es schneller als Licht ist, dann müssen wir unser Weltbild wieder ändern. Also das ist also die kleinste Welt, 10 hoch minus 35. Und dann kann man natürlich in die andere Richtung gehen, also ein Meter mal 1000 ist Kilometer, da kennt sich jeder aus, aber dann drüber wird es schon wieder nicht so zugänglich für uns. Und 10 hoch 26, also wenn Sie 26 mal 1 Meter mal 10 multiplizieren, das wäre ungefähr die Größe vom beobachtbaren Universum. Und was dann noch das drüber wäre, das ist uns momentan nicht zugänglich. Aber das sind immerhin von minus 35 bis plus 26, das sind 51 Größenordnungen. Und das heißt, unsere kleine Meterwelt ist wirklich ein ganz ein kleiner Bereich von diesem Spektrum. Ja, und das tut es schon ein bisschen relativieren. Und wenn wir in die anderen Bereiche hineingehen, brauchen wir Messinstrumente. Und bei den Messinstrumenten, da müssen wir natürlich messen. Und da kommt schon wieder mal der Messfehler, die Genauigkeit, die Interpretation. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir, wenn wir Aussagen machen wollen, muss wirklich Schritt für Schritt herankämpfen, viele Kontrollen machen, dass wir eine bestimmte Sicherheit haben, dass diese Dinge auch stimmen. Ja? Und ganz wichtig ist, dass wenn wir bestimmte Erkenntnisse machen, dass wir dann daraus Voraussagen machen können und das dann auch zutrifft. Dann bekommt man ein bisschen Sicherheit und das ist ungefähr die Welt des Wissens. Ja, das ist immer sehr unbequem, sehr unsicher und man muss sich nachtasten. Aber ein viel größeres Problem ist dann unsere Fixiertheit oder unser Wunschdenken. Weil das geht mir und meinen Studierenden auch immer so. Wir machen eine Hypothese, denken uns was aus und sind irgendwie ganz gespannt und ganz aufgeregt, und dann machen wir Experimente, ob jetzt unsere Hypothese stimmt, und dann will man ja, dass sie stimmt, und dann macht man ein Experiment, und dann der Student meldet sich nicht, er macht das Experiment noch einmal, noch ein drittes Mal, und dann kommt er zu mir und sagt, das hat nicht funktioniert. Und dann denke ich mir, hat das jetzt technisch nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem, was wir natürlich angehen können, oder ist nicht das erwartete Ergebnis rausgekommen? Und meistens ist es eben, das Ergebnis ist nicht so, wie wir es erwartet haben, dann ist man enttäuscht. Aber eigentlich ist es viel spannender, weil wenn ein Ergebnis kommt, was nicht den Erwartungen spricht, dann kommen wir einen Schritt weiter, müssen wir unsere Theorie ändern. Und das ist natürlich mühsam, dann dauert die Doktorarbeit länger. Unter bestimmter Eitelkeit hat natürlich jeder Wissenschaftler und jeder will seine Theorie verteidigen. Also Sie sehen die Probleme, die die Wissenschaftsgesellschaft auch hat. Und ich möchte einen ein bisschen was vorlesen, damit Sie ein bisschen ein Gefühl bekommen, in welchem Ton das geschrieben ist. Und ja, das ist einmal eine Lieblingspassage im Buch. Und das heißt, es ist aus dem Kapitel 1. Und das heißt hier, wir sind nicht objektiv. Es gibt eine Figur in der Wissenschaftsgeschichte, die auf tragisch-komische Weise das Dilemma, in dem wir uns befinden, vor uns ausbreitet. Anthony van Leeuwenhoek. Er lebte im 17. Jahrhundert und revolutionierte mit einer Erfindung die ganze Welt, vor allem die Unbekannte. Er erfand das Mikroskop. Was banal klingt, ist bei näherer Betrachtung revolutionär. Er war der Erste, der in eine neue Dimension sehen konnte. Er hat die Meterwelt überwunden. Er blickte durch die von ihm geschliffenen Vergrößerungsgläser und entdeckte eine ganz neue Welt. Er drang in die Mikrometerwelt vor. Er sah Bakterien. Zu seiner Zeit wusste man nichts von deren Existenz, weil man sie mit freiem Auge nicht sehen kann. Wie spannend das gewesen sein muss. Er beschrieb Bazillen, Kokken, Spirillen, drei Bakterienformen. Aber, und das muss man sich vorstellen, er behielt das Geheimnis um die Herstellung der perfekt geschliffenen Linsen für sich. Es dauerte bis ins 19. Jahrhundert, bis bessere, mehrlinsige Mikroskope gebaut werden konnten. Van Leeuwenhoek hielt sein Wissen zurück, denn Wissen bedeutet Macht. Was war das nur für ein Mensch? Ein Mensch jedenfalls, der auch ein Kind seiner Zeit war. Als er als erster Zutritt zur Mikrometerwelt erlangte, untersuchte er voller Begeisterung natürlich Spermien. Die Zeit, in der er lebte, wurde vom aristotelischen Weltbild bestimmt, das vorgab, dass im Samen bereits der fertige Mensch enthalten sei. Ein kleines Männchen, der Homunculus. Hier sei nebenbei bemerkt, dass in der deutschen Sprache noch immer das Wort Samen für Spermien benutzt wird. Ein Fossil aus der aristotelischen Lehre. Um den botanischen Begriffen treu zu bleiben, müssten wir Pollen sagen, nicht Samen. Denn Spermien sind wie Pollen noch unbefruchtet. Im Gegenteil zu befruchteten Samen. Aber wie gesagt, das nur am Rande. Der Frau wurde kein genetischer Beitrag zugestanden. Man wusste ja noch nicht, was Gene sind. Das Ziel, das dieses männlich dominierte Weltbild vorgab, war ganz klar, Mann zu werden. Kam man als Frau zur Welt, war etwas schiefgelaufen. An dieses Weltbild glaubte Anthony van Leeuwenhoek. Und es beeinflusste ihn natürlich auch, als er die Spermien im Mikroskop sah. In seiner starken Erwartungshaltung, nun den Homunculus sehen zu können, sah er ihn. Ein kleines, zusammengekauertes Wesen mit einem kleinen Köpfchen, kleinen Ärmchen und kleinen Beinchen, das im Kopf des Spermiums saß. Abbildung 2. Ja, da sehen Sie, wie er das Spermium gezeichnet hat, und dann sehen Sie da vom Kopf mit der Öffnung, da sind die Knochen noch nicht zu, ja, die Beinchen. Das heißt, wie haben die damals gearbeitet? Sie schauen im Mikroskop, dann sehen Sie was und das zeichnet man auf. Ja, und seine Erwartungshaltung ließ ihn dieses Homunculus sehen. Er kann ihn nicht gesehen haben, doch als er die Grenze seiner bisher bekannten Welt überschritt, lenkte ihn sein Weltbild. Die Überlegung, ob in der Eizelle auch ein Homunculus sein könnte, ob die Eizelle nicht auch etwas zur Entstehung eines Menschen beisteuerte, diesen Gedanken tat er damit ab, dass das nicht sein könne. Ach, wie lächerlich. Ja? Wir lachen jetzt drüber, aber ich denke mal, in 100, 200 Jahren werden Sie vielleicht über uns auch lachen, weil wir bestimmte Messungen, bestimmte Dinge sehen. Aber man muss natürlich die Wissenschaft schon so betrachten, dass man Schritt für Schritt weitergeht. Ich habe öfters Diskussionen auch mit Philosophen. Ich mag eigentlich sehr gern Philosophie, weil im Endeffekt, wofür wir Wissenschaft machen, ist doch, dass wir uns ein philosophisches Weltbild aufbauen. Jeder soll sein persönliches Weltbild machen. Und die Philosophen werfen uns Naturwissenschaftler immer vor, dass wir so reduktionistisch sind, so ganz kleine, klitzekleine Fragen stellen. Aber ich sage mal, ihr Philosophen, ihr stellt eine riesige Frage, tut 3000 Jahre lang diskutieren und seid in 3000 auch noch nicht weitergekommen. Aber wir kommen halt Schritt für Schritt, aber das ist halt, ja, und dann ist auch ganz wichtig, dass wir diese Schritte machen und auch wenn wir in die falsche Richtung gehen, irgendwann merkt man, wir sind auf dem falschen Weg und dann muss man halt wieder zurück. Und diese Offenheit muss man haben. Ja, und natürlich, was junge Wissenschaftler heutzutage natürlich gern machen, ist irgendein Dogma brechen. Ja, das heißt, wenn etwas schon ganz, was ganz sicher gilt, dann will man natürlich daran rütteln. Und je mehr Leute versuchen, an etwas zu rütteln und es schaffen oder nicht, desto mehr Sicherheit bekommt man, dass es vielleicht doch stimmen könnte. Also das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt in der Welt der Wissenschaft. Und nun zum Buch und zum Thema des Buches. Ich kann Sie fragen, was ist für Sie die wichtigste Frage? Wenn eine Fee kommt, eine alleswissende Fee, und Sie haben jetzt eine Frage offen, Sie können eine Frage stellen, welche Frage würden Sie dieser Fee stellen? Also welche Frage ist für Sie die wichtigste Frage, die Sie gern beantwortet haben möchten? Ich werde sie nicht beantworten, aber es würde mich interessieren. Das kann ich Ihnen beantworten. 10 vor 8.
Ja. Woher komme ich?
Woher komme ich? Und wohin gehe ich? Wer bin ich? Es ist witzig, die kommen immer wieder. Und auch bei Anhalte durch die Galaxie heißt es, wer bin ich, woher komme ich und wohin gehen wir? Essen. Weil diese Frage ist eigentlich wichtiger, ist uns irgendwie näher. Die Zukunft voraussagen ist noch ein bisschen was Schwieriges. Nein, das ist eine andere Frage. Fortzufinden, fortzuführen, wenn wir hier alles zerstört haben, meinen Sie? Ja. 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 Das heißt, wird der Mensch die Erde überleben?
Mhm. Oder verlassen können?
Ja. Ja, länger leben wir die Erde zugrunde, geht es wieder woanders hin. Das ist schon etwas, das sehr faszinierend ist. Das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Aber man kommt natürlich, wenn man die Statistik anschaut, wie viele Welten es gibt, kann es natürlich leicht sein, dass es eine Welt gibt, wo ein was Ähnliches. Aber das kann man auch darüber diskutieren, über die Wahrscheinlichkeit. Ja, für mich ist es materiell. Aber
vielleicht kann man die Frage dann, also Sie haben es natürlich gestellt, vielleicht kann man die Frage im Anschluss von beim Publikum, bei der Publikumsdiskussion nochmal aufgreifen. Weil sonst muss ich ins Mikrofon geben.
Für mich, also die Frage, die ich hier nachgehe, ist, was ist Leben? Ja, und das inkludiert ja, wer wir sind. Und ich gehe der Frage so nach, dass ich untersuche, wie ist das Leben entstanden? Als Methode, wie ich verstehen möchte, was Leben ist. Und wie gehe ich jetzt reduktionistisch vor? Ich bin ja Chemikerin, Biochemikerin, und für mich war das immer sowas von klar, dass ich Chemie machen wollte, weil Chemie war für mich sehr bodenständig. Ja? Was pickt, das pickt. Wenn ich Molekül 1 mit Molekül 2 reagieren lasse und ich kriege Molekül 3 raus, da brauche ich nichts philosophisch interpretieren. Das ist so. Ja? Und von der Familie kommen wir alle aus dem Stahlbusiness, das heißt, es ist alles sehr bodenständig und die Chemie ist sehr bodenständig. Linz ist natürlich wunderbar. Diese Bodenständigkeit ist auch da. Ja, das ist, dann haben wir eine bestimmte Sicherheit. Ja? Das heißt, ich betrachte das Leben von der molekularen, mit dem molekularen Auge, ja, von dem chemischen Auge. Ich möchte wissen, was macht das Leben aus und wie kommt man eigentlich drauf? Und wenn ich jetzt das Leben definieren möchte, schaue ich mir an, was haben die Objekte gemeinsam, die leben? Ja, und welche sind die Eigenschaften, die Lebewesen haben, die alle Lebewesen haben, damit wir sie sozusagen als Lebewesen erkennen und definieren können? Und da komme ich zu zwei ganz wichtigen Eigenschaften. Das eine ist, dass wir uns reproduzieren, wachsen und vermehren. Und nicht nur einfach wachsen und vermehren, aber wenn Eltern Kinder bekommen oder eine Mutterzelle sich teilt zu einer Tochterzelle, so geht auch eine Information weiter, damit auch diese neue Zelle sich wieder teilen kann. Und da wird natürlich etwas weitergegeben. Und das ist unser Bauplan und diese Information. Und da gibt es einen bedeutenden Wissenschaftler in der Geschichte, das ist Gregor Mendel. Sie haben ja alle Gregor Mendel wahrscheinlich gelernt, die Mendelschen Gesetze. Die werden allgemein als eher fad angesehen. Aber für mich war Gregor Mendel wirklich genial. Und ich möchte Ihnen ein bisschen Gregor Mendel von meiner Sichtweise vorstellen. Was hat er gemacht? Er hat ganz, ganz viele Kreuzungen gemacht. Ja, er hat Erbsen genommen und hat Erbsen gekreuzt und sie angeschaut, wie die Merkmale dieser Erbsen sich weiter vererben. Und da hat er zum Beispiel runzlige und glatte Erbsen. Und er hatte sie gekreuzt und hat er geschaut, ja, in der ersten Generation, wie viele gibt's da, glatte und runzlige und in der übernächsten. Und hat einfach, weil er so genau und so fleißig war, hat er alles aufgeschrieben. Ja? Und er hat quantitativ gearbeitet. Und das ist auch etwas, was sehr wichtig ist. Man kann nur etwas beschreiben oder man kann die Dinge mit Zahlen quantitativ niederschreiben. Und ihm ist aufgefallen, dass das Verhältnis der runzligen zu den glatten Erbsen oder anderen Eigenschaften, klein oder groß, stillig, haben sich immer verhalten wie eine ganze Zahl. Und? Erstens mal würde jemand nicht einmal auf die Idee kommen zu sagen, ja, das hat eine ganze Zahl. Aber die Genialität, die er hatte, was bedeutet das, wenn sich so etwas zueinander verhält wie eine ganze Zahl?
Es gibt eine Teilbarkeit.
Ja, aber was hat das für eine Bedeutung? Das bedeutet, dass diese Eigenschaft etwas ist, was man nicht teilen kann. ist unteilbar. Und das wird weitergegeben, dieses Etwas. Und dieses Etwas kommt in verschiedenen Variationen vor, nämlich glatt oder runzlig. Und das ist eigentlich die Geburtsstunde der Genetik. Weil jetzt, man hat es genannt als den Mendelschen Faktor. Ja? Der Gregor Mendel hat es noch nicht als Gene bezeichnet, er wusste nicht, was Gene sind. Diese Bezeichnung kommt gar nicht von ihm, das war ein Faktor. Aber in dem Moment, wo man die Existenz von etwas wahrnimmt, und er hat dieses wahrgenommen, dass es da etwas gibt, weil sich diese runzligen und glatten Erbsen sich so zueinander verhalten haben, wie eine ganze Zahl der Nachkommen. Ja? Und dann natürlich, wenn man das erkennt, dann beginnt natürlich sofort, man erkennt die Existenz von diesem Mendelschen Faktor, das wird weitergegeben von Generation zu Generation und das bestimmt unsere Eigenschaften. Sehr urspannend. Und es dauert noch ungefähr 100 Jahre, bis man dahinter kommt, was ist dieser Faktor? Ja, es wird im Buch auch ganz genau erklärt, wie man draufgekommen ist, was dieser Faktor ist. Und das ist eben die DNA, die Desoxyribonukleinsäure. Und seit 1953 wissen wir, wie dieser Faktor aufgebaut ist. Sehr urspannend, ja, wie die Information gespeichert wird. Und sie wird ja gespeichert mit vier verschiedenen Bausteinen. Ganz einfach. Also wir haben, unsere Sprache ist ja viel komplizierter als eigentlich unser Baustein, weil wir haben ja wie viele 26 Buchstaben, manche Sprachen haben noch viel mehr. Ja, die Computer haben binäre Systeme 0 und 1, aber unsere genetische Information ist in einem quaternären System, also aufgebaut mit vier verschiedenen Bausteinen, das A, C, G, T, ist auch erklärt, was das sind, das sind einfach bestimmte Moleküle und die Information ist so gespeichert, dass diese Bausteine in einer Kette aneinandergereiht sind, eine lange Kette und die Reihenfolge der Bausteine auf dieser Kette ist die Art, wie die Information gespeichert ist. Und ganz wichtig ist, dass man für Informationsspeicherung ja Platz braucht, da braucht man große Moleküle. Und in dieser DNA ist die Information gespeichert, wie Lebewesen auch ihre Eigenschaften entwickeln können. Ja? Und es ist auch die Information gespeichert für die zweite Eigenschaft, die im Leben ganz wichtig ist. Ich habe gesagt, Wachsen und Vermehren ist wichtig, aber die zweite ganz wichtige Eigenschaft ist der Stoffwechsel. Ja? Wir nehmen ja Nahrung auf, wir zerlegen es, wir bauen unsere körpereigene Masse auf und wir scheiden es auch wieder aus. Und dieser Stoffwechsel, wusste man ja lang nicht, was es eigentlich ist, aber obwohl man weiß schon lange, dass es es gibt, zum Beispiel die Gärung. Das war eigentlich lang bekannt als Stoffwechsel, wenn man aus Zucker Alkohol herstellt. Und man war eigentlich bis um 1900 der Meinung, dass nur lebende Lebewesen in der Lage sind, Stoffwechsel durchzuführen. Nämlich zum Beispiel aus Zucker Alkohol herzustellen. Die Vis Vitalis, die Lebenskraft. Und das eigentlich tote, also nicht Lebewesen, das nicht können. Und da gibt es einen zweiten Hero, und es gibt viele Heroes, aber noch ein anderer, das ist Eduard Buchner. Der hat Ende des letzten Jahrhunderts Hefezellen, also Germ, Bierhefe, aufgebrochen, Zellen aufgebrochen und hat einen Saft da irgendwie hergestellt und festgestellt, dass dieser Saft in der Lage ist, zu gären, also aus Zucker Alkohol herzustellen. Und das war die Geburtsstunde der Biochemie. Das heißt, wir wissen, wir können Zellen aufmachen und da Stoffe rausholen, die den Stoffwechsel auftreiben. Und das sind die Eiweißmoleküle, die Proteine. Ja? Und das Dogma der Molekularbiologie ist jetzt so, dass wir die DNA haben, die Information speichert. Und in der DNA ist die Information drinnen, wie diese Proteine hergestellt werden, können die den Stoffwechsel machen. Ja? Also wir haben DNA-Moleküle, haben die Information, um Proteine herzustellen. Die Proteine treiben den Stoffwechsel an und vermehren natürlich auch die DNA. Wenn sich die DNA verdoppelt, die chemische Reaktion dazu wird auch von Proteinen sozusagen angetrieben. Und wenn man das sozusagen in eine Zelle verpackt, in eine Membran verpackt, ganz wichtig ist, dass wir eine Grenze haben mit innen und außen, dann haben wir eigentlich eine minimale Form des Lebens. Das sind einzellige Lebewesen, die diese Eigenschaft haben, dass sie die Information haben, die sie von Generation zu Generation weitergeben können und dass sie in der Lage sind, Stoffwechsel durchzuführen. Ja? Ist das jetzt schon Leben? Und meine Betrachtungsweise ist, wenn man wirklich erkennen will, was ist jetzt die Minimalanforderung, dass etwas Leben ist, könnten wir als Methode, um das Leben besser zu verstehen, wissen wollen, wie ist denn das Leben entstanden? Ja, wenn man draufkommt, wie ist das Leben entstanden und wann hat es eigentlich Klick gemacht, ja, man war sozusagen der Urknall für das Leben, dann würde man draufkommen, wie eigentlich Leben funktioniert und was Leben eigentlich ist. Und das ist auch im Buch das Hauptkapitel, der Ursprung des Lebens oder die RNA-Welt. Und warum fasziniert mich das so? Also ich habe während meiner Doktorarbeit mit einem anderen Molekül gearbeitet, das war die Ribonukleinsäure, die RNA, die ist RNS, also S ist Deutsch und A ist halt Acid, das hat sich das RNA durchgesetzt. Dieses ist sehr ähnlich der DNA, sehr ähnliche vier Bausteine, hat auch die gleiche Kette aus Ribose und Phosphat, aber mit einem ganz wichtigen kleinen Unterschied, in diesem Zucker gibt es einen zusätzlichen Sauerstoff. Und ein Sauerstoff, das wissen alle schon vom Gefühl her, ist etwas Reaktionsfreudiges, chemisch aktiv. Das heißt, dieser kleine Sauerstoff an diesem Zucker macht den ganzen Unterschied zwischen RNA und DNA aus, mit der Folge, dass die RNA an sich sehr instabil ist, kurzlebig, aber dafür ist sie sehr reaktionsfreudig. Ja? Und was 1982 entdeckt wurde, ist, dass die Ribonukleinsäure, die RNA, in der Lage ist, das wusste man schon, Informationen zu speichern, aber auch in der Lage ist, sich zu falten und Stoffwechsel anzutreiben. Das heißt, die RNA kann beides. Sie kann das, was die DNA macht, und sie kann das, was Proteine machen. Ja? Das heißt, sie kann Informationen speichern und viele Viren, die heutzutage noch sehr aktiv sind, Grippeviren, Schnupfenviren, HIV, Maul- und Klauenseuche, das sind alles Viren, die Informationen heute noch auf RNA-Ebene speichern. Das heißt, eine Aufgabe der RNA ist, Informationen zu speichern. Und das Tolle an der RNA, was ich hier auch erkläre, dass diese langen Ketten, die Information haben, haben nicht nur die Information, dass sie sich verdoppeln, aber, und das müssen Sie ganz gut aufpassen, diese lange Kette hat auch die Information, wie sie sich zweidimensional und dreidimensional faltet, zu einem richtig gut gefalteten Molekül und entfaltet dabei chemische Katalyse. Das heißt, es kann auf einmal Funktion entfalten. Es hat Information und Funktion in einem einzigen Molekül. Ja? Wenn wir sagen, Stoffwechsel ist Funktion, die DNA und Vererbung ist Information, haben wir jetzt ein Molekül in der Hand, was beides kann. Ja? Und dann zum Ursprung des Lebens war natürlich, kam sofort die Theorie auf, und das ist eine Hypothese, die im Buch sehr relativ genau erklärt ist, die RNA-Welthypothese, die besagt, dass das Leben, wie in der Form, wie es heute da ist, so entstanden sein könnte, dass ein RNA-Molekül sozusagen das hat entstehen lassen. Und wie stellen wir uns das vor? Sie müssen mich dann stoppen. Aber wie haben diese Versuche jetzt angefangen? Das war auch 1953, das gleiche Jahr, wie die DNA-Struktur aufgeklärt wurde, hat Stanley Miller seine ersten Ursuppe-Experimente gemacht. Und was sind diese Ursuppen-Experimente? Er hat einen Glaskolben genommen, mit Wasser gefüllt und hat jene Moleküle, jene Elemente reingegeben hat, die man geglaubt hat, von denen man ungefähr weiß, dass die Atmosphäre hatte, bevor das Leben entstanden ist. Dass die Erde entstanden ist vor 4,5 Milliarden Jahren, war zuerst einmal viel zu heiß, da konnten keine chemischen Reaktionen ablaufen, die notwendig sind, damit Bausteine fürs Leben entstehen. Die Erde kühlt ab, ja, die Meere füllen sich. Und dann gab es eben diese Ursuppen, die hatten Methan, Wasserstoff, CO2, Ammoniak, Stickstoff, die hat er in diesen Kolben reingegeben. Dann damals gab es schon Tag- und Nachtrhythmen, Winter und Sommer, das heißt kalt und heiß, elektrische Entladungen, UV-Strahlen. Er hat also diesen Kolben so zyklisch mit diesen Situationen behandelt und nach einer Woche hat er sich angeschaut, was ist dabei entstanden. Und das war eben das erste große Aha-Erlebnis. Es waren organische Moleküle drinnen, die die Vorstufe für die Bausteine des Lebens sind. Das heißt, es war die Erkenntnis gekommen, dass diese Bausteine fürs Leben eigentlich aus chemischen Reaktionen entstehen können, aus den Elementen, die auf der Erde vorhanden waren. Und dann geht es natürlich Schlag auf Schlag. Wenn man jetzt diese Bausteine hat, müssen diese Bausteine, ein Baustein allein hat ja keine Information. Die Information entsteht ja eigentlich an der Aneinanderreihung von Bausteinen. So wird Information einmal stochastisch entstehen, aber wenn es noch keine Funktion hat und nichts kann, ist es ja willkürlich. Aber was muss da jetzt passieren? Es musste jetzt so ein RNA-Molekül oder ein RNA-ähnliches Molekül entstehen, was sich falten kann, und dann ein anderes Molekül vermehren. Also es müssen eigentlich zwei entstehen, weil wenn eines entsteht, muss es, um sich abzuschreiben, muss es sich entfalten, dann geht die Funktion verloren. Das heißt, es müssten zwei Moleküle da sein, die sich gegenseitig vermehren. Und damit das passieren kann, damit zwei so ähnliche entstehen, nehmen wir an, dass es wahrscheinlich ein Model gegeben hat. Es war vielleicht eine Oberfläche oder vielleicht auch irgendein anderes Molekül. Aber in dem Moment, wo ein kleines Molekül entsteht, das sich vermehren kann, das Funktion und Information hat, das ist für mich der Big Bang, wo das Leben entsteht. Und jetzt kommt eine Frage an Sie. Was wäre gewesen, wenn diese erste RNA, die da entstanden ist, sich perfekt vermehrt hätte? Dann wäre heute hätte man eine Erdoberfläche überfüllt mit RNA-Molekülen. Ja? Und jetzt kommt etwas, was für mich philosophisch so wichtig ist. Es war ihm ganz wichtig, dass in dieser Vermehrung Fehler passieren, Variationen passieren. Ja, dass in der Reihenfolge der Kette kommen halt Variationen, die meistens funktionell weniger gut sind, aber manchen entstehen dann, die besser sind. Und das ist eigentlich, dann versteht man, wenn man das verstanden hat, versteht man eigentlich, wie die Evolution bis heute weitergeht. Und man kann, wenn wir unser Genom anschauen, das humane Genom, das ist ja eine lange Kette, die 3 Milliarden solche Bausteine hat, da kann man, wenn man unsere Genome vergleicht mit dem vom Affen oder vom Pferd oder von anderen, auch von der Fliege, da sieht man eigentlich, wie sich diese Information weiterentwickelt hat. Ja? Und ganz wichtig sind dabei eben die Variationen und diese Fehler. Und ich kann vielleicht jetzt aufhören, oder?
Ja, also wichtig ist vielleicht nochmal die RNA sozusagen als der Keim des Lebens, laut der Hypothese, die Sie sozusagen auch beforschen.
Genau. Also das ist momentan die beste Hypothese, die es jetzt gibt. Ganz wichtig ist, wenn man Evolutionsforschung betreibt, kann man nie sagen, so war es. Das ist total unseriös. Man kann nur Experimente machen, um chemisch zu beweisen, dass es chemisch möglich gewesen war, dass es so gewesen sein könnte. Das ist die Aussage. Ja, und man gewinnt dann immer mehr Hinweise, zum Beispiel, wenn wir heute unseren Stoffwechsel anschauen, wie die DNA-Bausteine gemacht werden, so werden sie immer aus RNA-Bausteinen gemacht. Es werden in der Zelle im Stoffwechsel RNA-Bausteine gemacht und aus denen DNA-Bausteine. Das ist ein Hinweis. Man nimmt ja an, dass der Stoffwechsel selbst sich mit dem Lauf der Zeit nicht so geändert hat, aber nur perfektioniert hat. Und es gibt viele, viele Hinweise, dass es eben diese RNA-Welt gegeben hat.
Gut, vielen lieben Dank. Wir werden uns dann... Ja. Danke. Gut, da tun sich natürlich eine Menge Fragen auf. Wir haben kurz im Vorfeld darüber gesprochen. Was auch in Ihrem Buch sozusagen öfter vorkommt, ist ja ganz klar der Begriff der Information.
Ja.
Sie erwähnen ja auch ein bisschen das Buch von Schrödinger, glaube ich, war es.
Ja.
Das Leben. Was ist Leben? Das ist ja dieselbe Frage eigentlich. Dort wird ja, glaube ich, auch relativ stark darauf eingegangen, dass sozusagen das Lebewesen etwas ist, das seine Struktur aufrechterhalten kann. Also die Frage, die ich jetzt an Sie hätte, wäre sozusagen, kann man das nochmal vielleicht ein bisschen nachschärfen, wie man sich sozusagen diese Strukturierung von Dingen vorstellen kann und warum Struktur etwas ist, was sozusagen Leben erzeugen kann? Warum ist Struktur so entscheidend für Informationsspeicherung?
Ob erzeugen, das ist ja wieder ein schlechtes Wort. Aber Strukturen entstehen, die diese Eigenschaft haben. Ich habe eine kurze, es ist auch das Kapitel 3, das heißt, was ist Leben? Oder Schröder mit Schrödinger. Und das widme ich Erwin Schrödinger, der als Physiker dieses Buch, dieser biologischen Frage nachgestellt hat. Und meine Definition für das Leben, so wie wir es jetzt betrachten, heißt es, wenn ich uns mit dem atomaren Auge genauer betrachte, dann kann ich Leben definieren als das Ergebnis der Wechselwirkung einer enorm hohen Anzahl von Atomen und Molekülen, die sich selbst ordnen. Das heißt, die Moleküle selbst ordnen sich, das heißt, sie kriegen nicht von außen, denn sie sind eigentlich die Ordnung selbst. Ja? Und das ist auch kein Zustand, der lang andauert. Das ist eine ständige Veränderung. Deswegen ist auch sehr schwer zu definieren, was jetzt ist. Ja, was ist jetzt sein? Das ist eine winzige Momentannahme. Und überlegen Sie einmal, während Ihres Lebens wechseln ja eigentlich fast alle Atome und Moleküle Ihrer Zellen aus. Sie behalten die Struktur. Es gibt wahrscheinlich, das ist noch nicht ganz sicher, aber sehr, sehr spannend, schon ein paar Moleküle, die sich nicht ändern, nicht ausgetauscht sind, das sind bei der Frau die Eizellen. Ja? Also in der Keimzelle sind ja die Chromosomen schon angelegt und es ist schon, die Meiose hat schon angefangen und die liegen dann so bereits 40, 50 Jahre und die werden nicht ausgetauscht. Ja? Die sind festgehalten und warten sozusagen auf die Eireifung. Von denen weiß man, dass sie relativ lang im Körper sind, aber ziemlich die anderen, alles andere wird ausgetauscht. Es ist auch ein guter Gedanke, wenn Sie mal zum Rauchen aufhören, dass in einigen Jahren alles sich regeneriert hat. Ja, das ist, aber stellen Sie sich vor, dass was Sie jetzt sind, das sind eigentlich Ihre Moleküle, die sich gerade so geordnet haben, dass der Bauplan sozusagen passt, dass Sie das Phänomen, was Sie jetzt sind, sind.
Ein
bisschen nüchtern, aber.
Ja, die Romantik kommt dann eh sozusagen von selber.
Die was?
Die Romantik kommt eh von selber.
Die Romantik kommt von
selber. Eine Sache, die auch vorkommt in Ihrem Buch, interessiert mich persönlich, ich hoffe, dass es jetzt fürs Publikum nicht zu weit weggeht. Sehr, sehr interessant fand ich auch das sozusagen das Thema Epigenetik. Mhm. Ist ja auch relativ neu, taucht immer wieder auf. Und zwar gibt es sozusagen in der Geschichte über die Evolutionstheorie den ursprünglichen Streit mal Darwin gegen Lamarck, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Und Lamarck hat gesagt, Giraffen haben deshalb lange Hälse, weil die Eltern mussten sich nach Blättern strecken, dann haben die einen langen Hals bekommen oder sozusagen ihren Kindern gesagt, kriegt lange Hälse über ihre Stressinformation. Dann haben die Nächsten sich noch weiter gestreckt, bis sie dann alle einen langen Hals hatten. Und dann gibt es eben Darwin, der sozusagen sagt, das ist ein blinder Zufall eigentlich, der das Ganze steuert. Und inzwischen scheint es ja so, als würde der Lamarck bei der Hintertür wieder reinkommen. Vielleicht können Sie da noch was sagen über diese Epigenetik?
Ich glaube, die beiden widersprechen sich gar nicht. Also das ist ganz spannend der letzten 10 Jahre. Also wenn Sie sich einmal Ihren Körper anschauen, Sie haben so eine enorm hohe Anzahl von Zellen. Die haben alle die gleiche DNA. Die haben alle die gleiche Information. Doch ist eine Leberzelle ganz anders als eine Hautzelle. Das heißt, etwas, was während der Entwicklung vom Embryo passiert, ist, dass die Zellen sich differenzieren, sich verändern und dann werden manche Gene ein- und ausgeschaltet. Das heißt, sie haben ganz viele Gene, aber je nachdem, welche Zelle das ist, werden manche gebraucht, dann sind sie eingeschaltet, wenn sie die Gene nicht gebraucht, dann sind sie ausgeschaltet. Und dann ist, was jetzt die Epigenetik jetzt besagt, wo wir uns schon sehr gut auskennen, das heißt, wenn eine Mutterzelle sich verdoppelt in ihrem Körper, so ist die Tochterzelle kein Embryo, sondern ähnlich wie die Mutterzelle. Das heißt, die Mutterzelle gibt die Information nicht nur mit dem Bauplan weiter, aber auch in welchem Zustand die Gene sind, ob sie ein- oder ausgeschaltet sind. Und die Epigenetik funktioniert so, dass sie diese DNA, diese Doppelhelix, die windet sich noch einmal um Proteine herum, und sie kann ganz fest gewickelt sein, und die wird dann chemisch noch verändert, dass sie ganz eng verpackt wird. Ja, und das ist sozusagen der epigenetische Zustand eines Gens, ist, wie zugänglich ist dieses Gen für die Information. Ja, ein Gen kann sozusagen eingeschaltet werden, dann wird es in RNA umgeschrieben. Wenn Sie das Gen brauchen, also die DNA ist ja nur die passive Speicherform der Information. Total passiv. Wird die Information gebraucht, muss sie in den Arbeitsspeicher, und dann wird sie in RNA umgeschrieben. Also die RNA ist eigentlich die aktive Form des Gens. Und wenn aber die DNA so verpackt ist, dass der Ableseapparat nicht hinkommt, so wird es nicht abgelesen. Ja, wo man schon relativ viel weiß, epigenetisch ist zum Beispiel, Frauen haben 2 X-Chromosome und Männer haben ein X und ein Y. Da hätten Frauen ein Dosisproblem oder Männer hätten ein Dosisproblem. Was passiert? Bei Frauen ist eins der beiden X-Chromosome ist epigenetisch stillgelegt. Das heißt, da werden die Gene gar nicht abgelesen. Ja? Und jetzt ist, warum das jetzt so spannend ist, diese Epigenetik, die reagiert natürlich auf Signale von außen. Das heißt, wenn jemand viel Alkohol trinkt, hat er natürlich in der Leber die Gene, die notwendig sind, um den Alkohol abzubauen, sind aktiv und das wird ordentlich funktioniert. Oder Milchzucker, die Laktose. Ja, wenn Sie viel Milch trinken, bei den Kindern sind diese Gene aktiv, mit der Zeit werden sie wieder ausgeschaltet, weil sie nicht gebraucht werden. Und das ist epigenetisch, wird weitergegeben. Aber die große Frage, die noch offen ist, und das ist ja die wirkliche wichtige Frage, wird ein etwas, das wir epigenetisch lernen, wird es in die nächste Generation weitergegeben? Ja? Das heißt, wie wir leben, wie wir uns ernähren, beeinflusst das unsere Gene nicht auf der Sequenz, sondern epigenetisch und geben wir es der nächsten Generation weiter. Und das wissen wir noch nicht eindeutig. Warum? Weil wir brauchen 4 Generationen, um das nachzuweisen. Weil wenn eine Frau schwanger ist, das ist Generation 1, ist die Tochter Generation 2 im Bauch und die Keimzellen der Tochter sind ja auch schon angelegt. Das heißt, wir haben da 3 Generationen. Und wenn da jetzt ein Signal kommt, sind alle 3 Generationen vielleicht epigenetisch markiert werden. Das heißt, wir brauchen eine 4. Generation, um nachweisen zu können, dass eine epigenetische Information in der Generation 1 bis in der 4. Generation ankommt. Ja? Da wird momentan fieberhaft dran gearbeitet. Es gibt zum Beispiel Hinweise, es gab ja in Holland eine große Hungerkatastrophe am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und die Kinder, die damals auf die Welt gekommen sind, also die Frauen, die Kinder geboren haben, die Hunger gelitten haben, da ist jetzt in der 3. Generation, sieht man noch epigenetische Veränderungen. Und da wird dann diskutiert, ist es so oder nicht. Weil die meisten epigenetischen Veränderungen sind ja in unseren somatischen Zellen, in unseren Körperzellen. Die gehen ja nie in unsere Keimbahn. Die Frage, wird in der Keimbahn, werden da epigenetische Veränderungen angelegt, die dann vererbt werden? Die Frage ist offen. Ja, aber es ist eine der heißesten Fragen, die es momentan gibt. Weil was hätte das für eine Bedeutung? Das hätte eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Das heißt, es würde nicht heißen, wir können nichts für unsere Gene. Ja, wir können nichts, wie wir die Gene bekommen, aber wir können sehr viel dafür, in welchem Zustand wir unsere Gene weitergeben. Das bringt sehr viel Eigenverantwortung. Also wenn die Epigenetik stimmt, dann müssen wir uns schon überlegen, wie wir leben und in welchem Zustand wir unsere Gene unseren Kindern weitergeben. Ja, es hat enorme Auswirkungen für die Zukunft.
Gut, ich habe jetzt gebannt zugehört. Wir haben hier vorne eine Frage, hinten eine Frage und hier drüben eine Frage und da eine Frage. Ich würde sagen, wir fangen hinten an vielleicht und arbeiten uns dann sozusagen hier nach vorne.
Okay. Ich wollte eigentlich einmal fragen, die Henne und das Ei, wo ist der Hahn dabei?
Also, okay, ich habe gar nicht über den Titel. Warum komme ich Henne und Ei und wo ist der Hahn dabei? Das Dilemma DNA und Protein, wir haben die DNA, die hat Information, um die RNA, um das Protein herzustellen. Die Proteine sind notwendig, um DNA zu herstellen. Das ist jetzt ein klassisches Henne- und Ei-Dilemma. Wir brauchen das eine für das andere und das andere für das eine. Ja? Und die Frage ist, was war jetzt zuerst? Waren eben 2 Schulen, die DNA, zuerst muss Information entstehen, nein, zuerst ist Funktion, nein, zuerst ist Information, nein, zuerst ist Funktion. Und auf einmal kommt jetzt ein Molekül daher, das hat Funktion und Information. Das ist Henne und Ei. Und deswegen nenne ich die RNA das Henne-Ei. Ja? Weil das ist egal, wir brauchen jetzt da keinen Hahn. Also wir brauchen jetzt sozusagen die Vorstufe. Wir sind noch nicht bei der sexuellen Vermehrung. Also wie das Leben entstanden ist, gab es noch nicht Männlein und Weiblein. Also die geschlechtliche Vermehrung kommt ja viel später. Ja? Wir können auch sagen, der Hahn und das Ei ist ein bisschen blöd. Aber es geht einfach, dass eines vom anderen abhängig ist. Und wenn man dann die Vorstufe sucht, sucht man nicht zu sagen, was war zuerst, sondern man sucht eine Vorstufe, die beides kann. Ja? Weil in der Evolution gibt es ja Arbeitsteilung. Ja? Und was hier passiert ist, ist ja Arbeitsteilung. Die DNA ist besser als die RNA und die Proteine sind besser als die RNA. Das heißt, es hat sich durchgesetzt in der Evolution. Und die Vorstufe war eben die Imperfekte, die beides konnte. Ja? Ja?
Also ich fühle mich erinnert an die unbefleckte Empfängnis.
So ungefähr wird es wahrscheinlich auch gewesen sein, ja.
Nein, immer ausgespart in der ganzen Evolutionsgeschichte.
Also jetzt ganz kurz, ich habe die Frage schon mal im Vorhinein behalten, die Henne-Ei-Problematik.
Aber wir können schon noch darauf eingehen, das ist schon spannend, nämlich die geschlechtliche Vermehrung, warum ist die entstanden? Das ist urspannend, weil zum Beispiel solange es nur Bakterien, also einzellige Lebewesen gegeben haben, die sich nicht geschlechtlich vermehren, da können nur von Generation zu Generation diese Punktmutationen, diese Variationen entstehen. Das geht sehr langsam. In dem Moment, wo es eine geschlechtliche Vermehrung gibt, wo dann Mann und Frau oder männlich, weiblich oder Alpha und Beta oder wie man es nennen will, H und Alpha, dann gibt es eine geschlechtliche Vermehrung. Das heißt, wir haben zwei Arten von Information, die verschmelzen und tauschen durch Rekombination aus. In dem Moment entsteht eine viel, viel höhere Möglichkeit der Rekombination. Die Variabilität steigt enorm. Ja? Da entsteht dann, in der Evolution gibt es die geschlechtliche, also das männlich-weibliche oder wie man es nennen will. Das ist ja spannend, dass auch die, da sieht man, wie das Weltbild der Wissenschaftler auch das beeinflussen. Die haben auch von Bakterien, von männlich und weiblich gesprochen. Wenn die einen mehr haben, haben sie Plus oder männlich und ein Pilus und die weniger haben, sind weiblich. Dabei haben die weiblichen, geben ja mehr DNA weiter. Und dann waren die Hefezellen, das ist ja ganz spannend, da hat man nicht gesehen. Die haben schon eine sexuelle Vermehrung, aber man sieht nicht, wer mehr oder wer weniger ist. Also man sieht noch keine weiblichen oder männlichen Eigenschaften, da hatten sie A und Alpha genannt. Ja, statt männlich und weiblich. Aber es sind einfach, die geschlechtliche Vermehrung ist später gekommen und die ist deswegen so wichtig, weil die Variabilität durch Rekombination viel, viel schneller vor sich geht. Und es gibt natürlich da Evolution einen unheimlichen Boost an Geschwindigkeit. Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe.
Das ist Ihr Vortrag.
Aber es ist eine wichtige Frage. Der Hahn kommt später. Und die Henne auch. Die Henne ist am Anfang keine Henne, aber es ist halt. Ich wollte mein Buch das Henne nennen, aber das hat der Verlag nicht wollen. Dann es kauft niemand ein Buch, was Henne heißt.
Ah, jetzt haben wir wieder, zuerst mal die Dame, genau, und dann kommt die wieder.
Okay, also schönen Abend. Ich hätte gern gewusst, muss sich das Leben vor dem Virus fürchten?
Muss sich das Leben vor dem Virus fürchten? Was ist ein Virus? Ein Virus ist ein Stück Information, DNA oder RNA, was mobil ist, was sozusagen aus einer großen Kette rausgibt und in eine andere wieder reingehen kann. Und ursprünglich von der Evolution sind Viren keine Krankheitserreger. Ja? Wie sind also Viren eigentlich entstanden, die Krankheitserreger sind? Das sind Elemente, sind mobile DNA-Elemente, die auch für die Evolution wichtig sind, weil sie auch mehr Rekombination zulassen. Sie erhöhen die Variabilität und dadurch sind sie für die Evolution was Positives. Und wie sind jetzt Viren entstanden, die Krankheitserreger sind? Die sind dadurch entstanden, weil das ist eine Theorie, ja? Ist nicht bewiesen, dass Tier und Mensch auf zu engem Raum gelebt haben. Wie zum Beispiel in Asien die ganzen Geflügel, die Händeln. Und wenn jetzt diese mobilen Elemente von einem Organismus zu einem anderen übergehen, natürlich im Wirten selbst ist dieses mobile DNA-Element oder RNA-Element nie krankheitserregend. Wenn er dann zu virulent ist, bringt er seinen Wirten um, dann ist er selber auch tot. Das heißt, in unserem Genom sind die Mobilität, man nennt sie Transposons, diese Elemente, sind total reguliert und stillgehalten. Vor allem in der Keimzelle. Wenn sie ganz, gibt's wunderbare RNAs, die diese mobilen Elemente in der Keimbahn total stillhalten. Und durch zu enges Miteinanderleben gehen diese Elemente von einem auf den anderen und im anderen können sie dann Krankheitserreger werden. Ja, weil sie sie noch nicht angepasst haben. Vom Schwein auf den Menschen oder, ja, das sind mobile DNA-Elemente. Wir müssen uns davor sicher nicht fürchten. Also sie sind Teil der Evolution, sie sind Teil der Veränderung. Und so wie es Mutationen gibt, die tödlich sind, gibt es auch mobile Elemente, die tödlich sind. Aber dass sie die gesamte Menschheit umbringen würden, das nehme ich nicht an. Ja? Weil es auch immer sofort Resistenzen gibt. Auch gegen HIV gibt es DNA-Mutationen, die das resistent machen. Ja? Also ich weiß nicht, was ich Ihnen jetzt sagen soll. Also ich glaube nicht, dass die Menschen durch Viren umkommen werden. Ich denke sehr viel darüber nach. Es ist natürlich, wir wissen jetzt viel über Viren und viele Viren sind natürlich schon sehr virulent. Zum Beispiel die Masern. Wie hoch ist es zum Beispiel, wie viele Menschen pro 1000 sterben, wenn sie von diesem Virus infiziert werden? Ist es manchmal eine signifikante Zahl? Wenn man jetzt impfen kann und einen Impfstoff hat, finde ich, sind die Gesundheitsbehörden eigentlich verpflichtet, erstens Impfstoff bereitzuhalten und die Bevölkerung aufzuklären. Wenn sie nichts tun, sagen sie, es wird schon nichts werden. Weil wenn ein neuer Virus entsteht, wir wissen ja nicht, wie virulent er ist, weil er mutiert sich ja, wenn er auf den Weg geht. Das heißt, es ist einerseits sehr wichtig, dass die Pharma sehr schnell genug Impfstoff zur Verfügung stellt und die Bevölkerung wartet. Wenn jetzt nichts passiert, sag mal, war das jetzt ein Hype, war das jetzt eine Panik? Wenn ich jetzt Gesundheitsministerin werde, ich würde sehr wohl lieber Panik sein und sagen, passt auf, als ich sage, ich tue nichts, es wird schon nichts passieren. Ja? Wir können nicht voraussagen, wie virulent ein Virus sein wird. Ich bin froh, dass bei SARS und bei den letzten Schweineviren, es waren schon sehr virulente Viren, dass sie doch von der Medizin so in Schach gehalten werden konnten. Ich würde das eher als Erfolg von den Gesundheitsbehörden sehen. Ob es Panikwache war oder nicht, vielleicht weil nicht genug Information in der Bevölkerung ist, wie man damit umgeht. Aber die Verantwortung, sobald man weiß, dass es dieses Virus gibt und dass es sich auf die Reise macht, finde ich, sind die Behörden verpflichtet, das zu melden und Impfstoff herzustellen. Das ist meine persönliche Meinung. Das können wir natürlich nie sagen. Aber der Virus, wie würde das jetzt entstehen? Es würde jetzt ein Virus so virulent sein, dass es einen Wirten sofort umbringt, dann ist er selber hin. Da gibt es diese Balance, das ist ja urspannend. Da gibt es den Professor Schuss, da gibt es auch den Nobelpreis dafür, wie diese Phasen von virulent und weniger virulent, wie diese Balance entsteht, dass der Virus sich noch vermehren kann. Zu sehr will er will seinen Wirten nicht umbringen. Ja, er hat überhaupt keinen Willen, wenn Sie so wollen. Ja, aber es ist ein Element, was in der Evolution positiv war, weil es die Variation erhöht. Also es ist ein Instrument der Evolution. Und pathologisch wurde er erst, wenn er von einer Spezies auf die andere übergegangen ist. Und die Spezies konnte damit, hat noch nicht die Stillmechanismen bereit. Bitte.
Guten Abend. Wir haben gehört, dass das Leben praktisch aus sich selbst entstanden ist, ja, wenn nur die nötigen Ingredienzien in einem Reagenzglas sind oder eben in der Natur. Das heißt dann, es könnte das Leben, entsteht ja permanent immer noch, es entsteht ja nicht einmal im Glas, sondern
super,
fünfmal oder zehnmal oder hundertmal.
Super.
Und vielleicht irgendwo, wo es wir gar nicht sehen, auch da könnte man vorstellen, dass momentan, während wir da beieinander sitzen, ja, ja, millionenfach Leben entsteht,
ja,
ohne dass sich Mann und Frau paaren. Nicht?
Ja, genau.
Aber,
na, danke für die Frage.
Bitte.
Ja, wie soll ich das jetzt angehen? Wir nehmen momentan an, dass alle Lebewesen, die wir jetzt kennen auf der Erde, aus einer gleichen Urzelle entstanden sind. Warum sind wir hier so sicher? Vielleicht sind wir eh nicht so sicher. Weil der genetische Code universell ist. Das heißt, wir können jetzt ein Gen von einem Bakterium in Australien rausnehmen und in Alaska in einen Schwein einpflanzen oder in eine Pflanze oder in eine Fliege. Das kann abgelesen werden. Ja, das heißt, der genetische Code ist universell, den wir jetzt kennen. Und da aber der genetische Code keine chemische Notwendigkeit ist, wir erkennen die chemische Notwendigkeit nicht, dass er so ist, wie er ist, sondern wir nehmen an, dass es ein eingefrorener Zufall ist. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, wie sich ein Code etablieren kann. Und wenn der Code einmal da ist und er funktioniert, entsteht ein nächstes Ereignis und ein nächstes, die eine Reihenfolge machen, dann kann man nicht mehr zurück, ohne dass man die Information verliert. Das heißt, der jetzige Stand der Dinge ist, dass die Lebewesen, die wir jetzt biochemisch analysieren können, alle den gleichen genetischen Code haben. Aber ich bin ganz bei Ihnen. Und wenn ich jetzt 25 wäre und noch einmal forschen würde und das Wissen hätte, was ich jetzt habe, ich würde suchen gehen, ob wir nicht eher jede Menge Lebensformen auf der Erde haben, die wir nicht wahrnehmen können, weil unsere chemischen Methoden total darauf ausgerichtet sind, die DNA mit Phosphatribose, ADP, wir kennen momentan nur die. Nur sehen wollen, weiß ich gar nicht, aber nur können, weil wir unsere Methoden auf diese Lebensform. Ich würde eigentlich mir Mikroskope hernehmen und ganz starke Mikroskope und schauen, sehe ich da Dinge, die sich vermehren, die sich, aber wie würde ich dann, also es gäbe eigentlich Methoden, diese Massenspektrometrie zu schauen, gibt es da andere Lebensformen, die anders sind. Und es war jetzt vor, schätze ich nicht mal ganz ein Jahr, dass man so Bakterien entdeckt haben, die Arsen statt Phosphor haben. Und das war, wow, hier gibt es ein, ja, also ich bin ganz bei Ihnen, dass es vielleicht sehr wohl Lebewesen gibt, die auch die Eigenschaft der Information haben, Stoffwechsel, aber nicht dieser Kohlenwasserstoff oder nicht dieser, kann ohne weiter sein. Und das wieder. Silizium, ganz richtig. Genau, man braucht ja nur im periodischen System der Elemente in der gleichen Reihenfolge. Bin ganz bei Ihnen und das wäre eine der spannendsten Fragen. Also wenn, ich würde dieser Frage nachgehen. Und schauen, ja? Nein, es gibt auch dieses Experiment vom, dieses Gedankenexperiment von Stephen Gould. Wenn wir jetzt die Evolution nochmal ablaufen lassen würden, würde das gleiche Ergebnis rauskommen? Sicher nicht. Ja? Das heißt, es ist so spannend, ich würde das so gern wissen. Ich würde eigentlich gerne jetzt so irgendwie. Ja.
Ich muss Sie, wir haben das Problem, dass wir sozusagen permanent Platz verlieren. Wenn Sie kurz warten wollen, der Herr neben Ihnen wollte was sagen und dann geben Sie einfach gleich weiter.
Sie haben das Leben als eine Wechselwirkung von Molekülen, die sich selbst ordnen, beschrieben. Heißt das, dass wir eine Art biologischer Computer sind? Oder gibt es mehr? Peter Strasser in Graz spricht davon einen ontologischen Überschuss. Und um diesen ontologischen Überschuss anzunehmen, muss man ja gar nicht gläubig im Sinn von Gott gläubig sein, denn auch die französischen Existenzphilosophen wie Sartre haben sich als Transzendenzphilosophen gesehen. Wie positionieren Sie sich da als Naturwissenschaftlerin?
Ich bin philosophisch natürlich nicht gebildet.
Nein, Naturwissenschaftler.
Naturwissenschaftler, chemisch, ja. Also meine Sichtweise ist die Chemie. Wie würde ich das jetzt so bezeichnen? Die Elementarteilchen haben eine bestimmte Eigenschaft. Warum sie diese haben, weiß ich nicht, aber beim Big Bang haben sie ihre Eigenschaft bekommen. Die Eigenschaft der Elementarteilchen bestimmen die Eigenschaft der Atome. Die Eigenschaft der Atome bestimmen die Eigenschaften der Moleküle. Und die Eigenschaften der Moleküle, die Eigenschaften, es ist ein Kapitel, das ist das Kapitel 5, die Wasserstoffbrücke. Die ist so wichtig, die Wasserstoffbrückenbindung, weil die macht sowieso alles aus, bei welcher Temperatur die Moleküle sich wie bewegen. Das heißt, es ist eine inhärente Eigenschaft des Elementarteilchens, des Atoms, das bewirkt, dass wenn sie sich ordnen, sie so wechseln können. Ja, das ist eigentlich ziemlich fix, wie sie sich wechselwirken. Und es gibt natürlich eine enorm hohe Anzahl von Möglichkeiten. Und die Natur ist extrem verschwenderisch. Ja, es ist nicht so, dass minimalistisch verwendet. Es ist enorm verschwenderisch. Es gibt eine, ich weiß gar nicht, keine Zahl zu nennen, aber nur zum Beispiel, wie groß unser der Informationsraum ist für die RNA oder für die DNA. Wenn Sie ein Molekül, ein RNA-Molekül, eine Kette nehmen mit 100 Bausteinen, was nicht viel ist, winzig. Ja, unser Genom hat 3 Milliarden, 100 Bausteine. Und Sie würden alle möglichen Variationen herstellen wollen. Das heißt, bei jeder, alle vier, haben Sie 4 hoch 100 Möglichkeiten. Da reicht die Masse des Universums nicht, um alle möglichen Formen zu machen. Ja? Das ist meine philosophische Betrachtungsweise. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr hohe Anzahl von Möglichkeiten. Erst wenn aus der zufälligen Funktion, Information Funktion entsteht, dann kann ein darauf folgendes Ereignis, eine bestimmte Wechselwirkung, eine Konsequenz haben. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage jetzt geantwortet habe.
Oh ja, wir brauchen die Transzendenz nicht.
Ich glaube auch nicht. Aber ich wollte nur sagen, glaube ich, brauche sie nicht. Es ist so meine, es ist von der inhärenten Eigenschaften der Atome bestimmt, was das daraus wird. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Viele religiöse Menschen haben nicht gern den Gedanken des Zufalls. Aber ich finde, wir sind nicht weniger wert, wenn wir sagen, wir sind ein Produkt des Zufalls. Es ist eh so wunderbar und toll, dass die Dinge entstehen. Und wenn man versucht, sie zu entstehen, jeder Einzelne ist einzigartig. Wir haben 7 Milliarden Menschen, jeder Einzelne ist einzigartig. Und wir können enorm viele, es reicht die Masse des Universums nicht, um alle Variationen des Menschen herzustellen, die möglich sind. Es ist einfach diese Komplexitätssache, die hohe Anzahl der Ereignisse bewirken auf der anderen Ebene halt bestimmte Muster. Das erkennen wir noch nicht, das können wir noch nicht voraussagen. Also welche Ereignisse auf einer Ebene stattfinden und wie sich das auf der anderen Ebene als Muster sozusagen Das ist die Lehre der Komplexität. Das ist nicht mein Fach.
Wir haben hier vorne eine Frage und dann gleich die Dame hinter Ihnen.
Ja, die Frage war vorher, gibt es anderes Leben? Und da würde mich das interessieren, könnte das im Bereich des Mars oder am Mars ganz anders ausschauen? Oder ist zu erwarten, dass wenn man wirklich dorthin kommt und genauer forscht, dass es eher maximal so ist wie auf der Erde, nur ein bisschen langsamer und weniger und eher nicht so bedeutend, wie das bei uns von den Bedingungen her eben viel besser war.
Aus dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben, kann natürlich dort so etwas entstehen. Natürlich die atmosphärischen Bedingungen sind anders. Ja, das heißt, es muss sich ein bisschen anders entwickeln. Aber es wird wahrscheinlich ganz anders sein. Ob es auch wieder mit Kohlenstoff, wie wir gesagt haben. Ja, das heißt, wenn jetzt die Forscher auf den Mars gehen, würde ich Ihnen raten, nicht nur nach den Lebewesen zu suchen, die wieder mit DNA und RNA nach diesem, ja, sondern wirklich nach Variationen, nach anderen Dingen. Vielleicht nicht die Photosynthese machen und Sauerstoff in die Atmosphäre pusten, oder die machen vielleicht was anderes. Also die chemischen Möglichkeiten sind enorm. Ja. Wir suchen nach unserem Gleichen. Wir Menschen sind halt so, dass wir gerne die Dinge wiedererkennen, die wir schon kennen, weil das macht uns glücklich. Und wenn wir jetzt ein Lebewesen finden, der ist so anders, dann denken wir, oh, der ist nicht so die grünen Marsmännchen, wie wir uns sie vorstellen. Ja, herzlich lachen.
Bitte.
Sie waren Mitglied der Bioethikkommission. Mhm. Was waren dort für Sie die spannendsten Themen, die da behandelt werden?
Ja, also es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Das erste wirkliche Aha-Erlebnis, was wir uns in der Ethikkommission ausgemacht haben, ist erstens, dass wir eine Kultur des Dissens und Konsens etablieren. Das heißt, dass wir nie anonym abstimmen, sondern immer lernen, wie kommen wir zu einer Entscheidungsfindung und wie finde ich eigentlich, was ist eigentlich Ethik? Ethik ist ja ein Teilgebiet der Philosophie, was eine Handlungsanweisung gibt. Ja, das ist nicht Erkenntnis, sondern das ist wirklich eine Handlungsanweisung, ist das Ergebnis daraus. Und wie kommt man eigentlich zu einem Ergebnis, dass man sagen kann, machen Sie das oder machen Sie das nicht? Das ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, man muss lernen, wie treffe ich Entscheidungen? Ich hatte einen wunderbaren Chef, als ich in Frankreich lebte, der hat zu mir mal gesagt, er teilt die Menschen in die ein, die sich leicht für etwas entscheiden können. Die meisten Entscheidungen, die man treffen muss, sind eh nicht wichtig. Da soll man sich nicht lange aufhalten, ob man jetzt Erdbeereis oder Vanilleeis ist. Aber wenn es eine wichtige Entscheidung ist, muss man strategisch vorgehen. Ja? Da muss man alle Optionen kennen. Ja? Ich muss einmal wissen, was sind meine Optionen. Und dann überlege ich, wenn ich Option 1 mich entscheide, was sind die Konsequenzen? B, was sind die Konsequenzen? C, was sind die Konsequenzen? Wenn jetzt in einer Konsequenz was Negatives entsteht, kann ich dieses Negative etwas erleichtern? Und so muss ich mich durchkämpfen. Und dann ist jeder Mensch anders. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Das heißt, was für die Bioethik sehr wichtig ist, ist, dass man den Menschen, dass man sie begleitet bei der Entscheidungsfindung für sie selbst. Bei der Bioethik geht es ja meistens ans Eingemachte. Da geht es darum, bekomme ich ein behindertes Kind nicht oder mache ich Pränataldiagnose? Das sind ja ganz, ganz wichtige Fragen. Und ich habe zu der Zeit sehr, sehr viele Besprechungen gehabt mit sehr, sehr vielen Menschen. Und es war ein Abend für mich so wichtig. Da war eine Frau am Tisch, die hatte ein behindertes Kind. Und die hat zu mir gesagt, allein der Gedanke, dass sie dieses Kind hätte abtreiben können, ist für sie unerträglich. Weil dieses Kind ist ihr ganzes Glück. Ja? Sie ist in einem Dorf im Burgenland. Die ganze Gesellschaft um sie herum, die haben sich zusammengetan. Das Kind ist glücklich. Das ist eigentlich wunderbar. Und das Kind ist, obwohl es eine Behinderung hat, lebenswert, lebensfreudig. Am gleichen Tisch saß seine Mutter, die hatte auch ein behindertes Kind. Die würde jeder Mutter raten, kein behindertes Kind zu bekommen, weil dieses Kind hat ihr Leben zerstört. Die Ehe ist auseinandergegangen, die zwei jüngeren Geschwister waren bedroht. Sie hat es nicht geschafft, sie hat das Kind mit 10 Jahren zur Pflege gegeben in ein Heim und ist sie als Versagerin vorgekommen. Behinderung ist nicht gleich Behinderung. Jeder Fall ist anders. Ja? Und für mich selbst, ich würde mir nie anmaßen, jemanden zu sagen, du musst es so machen oder du darfst es nicht machen. Ich stelle mir gerade in diesem Thema Bioethik muss man jede Person individuell anschauen, jeden Fall, sind die Eltern, ja, wo sind die Probleme, was ist das soziale Umfeld, wie stark sind die Menschen, wie bereit sind sie, welcher religiösen Gesellschaft gehören sie an, woran glauben sie, was wollen sie. Dann kann man ihnen die Optionen, die Information geben und sie bei der Entscheidung begleiten. Aber nie, ich würde nie mir anmaßen, jemandem sagen, du darfst nicht reiben, du musst dieses behinderte Kind bekommen oder nicht. Das war für mich sozusagen das Wichtigste in der Bioethik-Kommission. Und wir haben auch zu der Zeit, wenn wir, es ist ja vor allem um die Pränatal- und In-vitro-Fertilisation gegangen, wie weit gehen wir? Können wir genetische Tests machen, bevor wir ein Embryo implantieren lassen? Da muss man einfach jedes Mal das diskutieren. Weil auch wenn man sagt, ist man für Pränataldiagnose, sagt man, okay, bin ich schon dafür, aber wofür? Wo die Grenze? Ja, das ist so individuell, dass man da keine allgemeingültige Regel aussehen kann. Wenn man sagt, man kann sozusagen Pränataldiagnose machen, also Präimplantationsdiagnose für einen genetischen Defekt, der sowieso nicht lebensfähig ist. Das heißt, es wird nicht zu einer erfolgreichen Schwangerschaft kommen. Sagt jeder ja. Okay, dann ist es ein Defekt, wo noch gerade ein Kind auf die Welt kommt, aber keine lange Lebenserwartung hat. Und wo macht man jetzt die Grenze? In dem Moment, wo man bestimmte genetische Defekte auf die Liste macht, stigmatisiert man die Menschen mit dieser Behinderung. Ja? Das heißt, ich bin absolut dagegen, so eine Liste zu machen, sondern von Fall zu Fall, von Familie zu Familie, von Behinderung zu Behinderung. Behinderung ist ja nicht gleich Behinderung. Das ist ja so, ich habe auch eine Mutation, ja? Eine Blutgerinnungsstörung. Ja? Das ist ein Faktor 5 Leiden. Ja? Wo machen wir die Grenze? Ja? Und das Spannende ist an meiner Mutation zum Beispiel, warum ist sie so häufig? Ja, man hat zwar den Nachteil, dass man Thromboserisiko hat, aber am Schlachtfeld überlebt der Mann mit dieser Mutation und am Kindesbett überlebt die Frau, weil man nicht verblutet. Ja, das Blut ist dick, man rinnt, man blutet einfach nicht. Ja, das heißt, jede Mutation hat, man muss von Fall zu Fall individuell betrachten. Und das war für mich das, was ich eigentlich in der Bioethik in diesen 5 Jahren gelernt habe. Finde ich extrem wertvoll für ganz, ganz viele Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffen musste und wo ich auch andere Menschen dazu raten kann, junge Menschen, wie sie Entscheidungen finden. Man kann ihnen nur möglichst viele Informationen und alle Optionen auf den Tisch legen und sagen, das sind die Möglichkeiten, überlegt, was für dich passt. So stelle ich mir Bioethik vor.
Bitte. Ja, ich habe eine Frage, oder vielleicht auch 2 Fragen. Also einmal die Frage, wie gehen Sie mit Genderisierung um der Gesellschaft? Also, dass die Gesellschaft immer mehr genderisiert wird, ja, auch in der Sprache. Mhm. Und dann noch was, also weil das fiel mir jetzt auf. Also von 10 hoch plus 26 bis 10 hoch minus 35,
ja,
das bewegt sich ja immer über 0. Das ist ja immer alles über 0.
Ja.
Wie gehen Sie mit der Gesellschaft aus, die im Wesentlichen vom Mangel lebt? Also von minus. Also sagen wir mal, wir leben in einem System,
ja,
was eigentlich zum Beispiel nicht wie in der Erde, ich pflanze eine Kartoffel, es gibt 0 oder mehr, sondern wir leben in einer Gesellschaft, wo immer mehr, immer weniger haben, immer mehr Minus. Wie bauen Sie das in Ihre Forschung mit ein? Weil ja, häufig bestimmen ja die Leute, die mehr haben, darüber, dass die weniger, okay, haben.
Puh, das ist jetzt nicht mein Fach. Aber was war jetzt die erste Frage? Da habe ich noch...
Ja, die erste Frage war...
Das Null. Genderisierung. Puh. Ich bin natürlich Feministin, offensichtlich. Das heißt für mich, dass Männer und Frauen gleich viel wert sind. Ja, ich bin auch gegen Gleichbehandlung, weil da werden Frauen wie Männer behandelt werden. Sondern ich bin für Diversität. Und natürlich gibt es von einem Extrem zum anderen das Weibliche und das Männliche. Aber im Prinzip gibt es nicht der Mann und die Frau. Weil es gibt ja enorm viele Eigenschaften. Es sind ja ganz viele Gene, die ja unser Geschlecht, biologisch Geschlecht bestimmen. Und der eine hat mehr von dem einen und dem anderen von anderen. Das Gendern ist ja von der Politik ein Versuch, das Weibliche so viel Wert beizusteuern wie dem Männlichen. So sehe ich das.
Also, ja? Dass eine Frau auch Boxer werden kann und sich dabei wohlfühlt.
Ich meine, um wenn das, sie das zu will, provozieren. Ja, oder zum Heer geht. Natürlich, ich habe mir überlegt, warum gehen, also was wäre denn zum Beispiel, jetzt werde ich ein bisschen sexistisch, entschuldige mich gleich. Aber ich schaue mir oft beim Bundesheer so Dinge an und denke immer, mit Frauen könnte man das wahrscheinlich nicht machen. Ja? Es gibt natürlich männliche und weibliche Eigenschaften. Eindeutig. Und ich bin auch nicht dafür, dass man alles gleichschaltet. Ganz im Gegenteil, ich bin ja für die Differenzierung, die Diversifizierung, aber auch der Geschlechter. Das heißt, es muss nicht jeder der typische Mann und jeder die typische Frau sein. Ich finde, was man den Männern zumutet, immer der Starke und das Alpha-Tier zu sein, ist ja fürchterlich. Genauso wie es für Frauen fürchterlich ist, wenn sie immer diese unterwürfige Rolle spielen müssen. Ja? Also zum Beispiel, als ich im heiratsfähigen Alter war, habe ich mir das am BGB angeschaut, das Gesetz, das österreichische Gesetzbuch. Und da waren ja Frauen gehorsamspflichtig. Und so, ich werde doch nicht einen Vertrag unterzeichnen, wo ich dann dem Mann gehorchen muss. Ja? Aber die Leute lesen das ja nicht. Ja? Das heißt, also ich finde für die Gleichwertigkeit aller Menschen. Jeder ist gleich viel wert.
Aber trotzdem, dass man die Unterschiede auch einfach auch
da bin ich ganz offen.
Darf, ja. Ja, ich meine,
es ist ja ganz spannend.
Was zieht mich als Mann bei der Frau an und was zieht die Frau, das gibt schon noch
offen. Die Chemie, na absolut. Ja. Aber zum Beispiel, was mir mal passiert ist, ich bin halt erst mit 14 nach Österreich und habe halt die österreichische Kinderstube nicht so ganz mitgekriegt. Und da geht der Professor Seigler, ich kann nicht sagen, der geht bei mir vorbei und sagt, küss die Hand. Und ich sage zu ihm, küss die Hand. Und er, Sie lachen. Aber ich immer dachte, was ist jetzt? Und er sagt, wollen Sie mich beleidigen? Und ich sage, bitte, warum? Was habe ich jetzt getan? Sagt er, eine Frau sagt zu einem Mann nicht, küss die Hand. Sag ich, woher soll ich das wissen? Und was muss man denn als Frau einem Mann sagen, der küsst die Hand? Sagt er, nicht lächeln und den Kopf weg. Also, ja? Das, ja, ich tue auch Männern die Tür aufhalten. Ja? Ich meine, sicher Höflichkeitsformen. Ich bin da ganz offen. Ich mag auch manche ganz klassische Kavaliere und die anderen, die halt ganz anders sind. Die Diversität und das Bunte finde ich einfach spannender. Ja? Aber es ist, die Wertigkeit und die Chancengleichheit ist wichtig.
So, wir haben noch einige dringende Fragen. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen voran. Als erstes da hinten, dann der Herr dahinter, dann Sie hier vorne und dann kommen Sie.
Es wurde jetzt immer über das Leben gesprochen. Ich hätte gern Ihre biochemische Meinung zum Tod, zu dem wir alle ja verurteilt sind, als Vielzähler gehört.
Das ist ein spannendes Thema. Also rein jetzt, so wie das Leben entstanden ist, ja, der Tod bedeutet der Zerfall der Ordnung. Das heißt, irgendwas ist in der Wechselwirkung jetzt passiert, dass diese Ordnung jetzt nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Aber jetzt mache ich einen sehr schönen Gedanken. Die Keimzellen leben ja viel, viel länger. Ja? Was jetzt wirklich unendlich ist, ist eigentlich die Keimbahn. Die tun sich ja immer wieder vermehren. Oder zum Beispiel Stammzellen. Was sind Stammzellen? Stammzellen, die sind Zellen, die Fähigkeit haben, sich immer wieder gleich zu vermehren oder irgendwann einmal einen Schalter zu legen und sich zu differenzieren. Deswegen ist dieser Hype in der Stammzellforschung. Die haben so dieses Unsterbliche. Ja? Krebszellen haben ja auch so etwas Unsterbliches an sich, weil sie sich einfach ewig weiter vermehren können. Aber im Prinzip, wenn wir jetzt als Individuum sterben, sehe ich einfach, dass wir abgebaut werden. Alle unsere Moleküle werden abgebaut, bis zu kleineren Molekülen und in diffundieren durch die Meere, durch die Erde, andere Würmer essen uns auf, unsere Bestandteile, und es wird woanders wieder aufgebaut. Überlegen Sie, es ist ein cooler Gedanke, finde ich, aber er ist nicht sehr wissenschaftlich. Sie haben bestimmte Moleküle, die nehmen Sie durch die Nahrung auf, die werden durch Ihren Körper aufgebaut, die werden wieder abgebaut und wieder auf. Das heißt, Sie haben sowieso immer ein Austausch. Ja, aber Sie haben zu einem bestimmten Zeitpunkt haben Sie diese Struktur. Und wenn Sie sozusagen jetzt sterben, dann geht Ihr Individuum, Ihre Moleküle, können jetzt diese Ordnung jetzt nicht mehr halten. Und that's it. Also ich bin da absolut nicht spirituell oder... Für mich ist einfach die Chemie und die Wechselwirkung der Moleküle das, was alles antreibt. Aber natürlich die Erinnerung, wenn Sie irgendwas machen, dass Sie in den Gedanken der Menschen noch eine Zeit weiterleben. Das ist ja spannend. Das zweite Thema, was ich vielleicht verfolgen würde, wenn ich zwei Leben hätte, wäre Neurowissenschaften. Ja, was ist das Bewusstsein? Weil was hat sich jetzt entwickelt in dieser Evolution? Es hat sich etwas entwickelt, nämlich wir, die über uns selbst reflektieren können. Wir sind in der Lage, über uns selbst nachzudenken. Das ist natürlich schon sehr cool. Und woher kommt das? Da wird es ein bisschen noch dauern, dass wir von unseren Neuronen, unseren Nervenzellen erkennen, welche Zellen bewirken, dass wir uns anschauen und wissen, boah, es gibt uns.
Es gibt mich. Ich hätte eine Frage, die zu diesem Thema passt, weil ich mir Gedanken mache, wie inwieweit bestehen auf chemischer Basis strategische Modelle, die etwas in eine bestimmte Richtung treiben. Also Sie haben zuerst erzählt, man soll bei den Vorgangsweisen, die man an den Tag legt, Strategien haben, Optionen überlegen und verschiedenste auswählen und das kommt zusammenstellen auf ein Gesamtmodell. Mhm. Wie könnte das auf dem Mikro, also biochemischen Bereich stattfinden?
Die Frage ist, wie sich etwas in die Zukunft entwickelt, das sehen wir ja nicht. Wir können ja nur rückblicken und dann sehen, wie sich etwas entwickelt hat. Aber Ihre Frage ist ein bisschen, ist es die Altruismusfrage, was Sie hier jetzt stellen? Das heißt, tue ich etwas für die Allgemeinheit? Ist es die Altruismusfrage, die Sie mir ein bisschen gestellt haben oder nicht?
Also hat ein chemisches System eine Strategie?
Ein Ziel gerichtet. Ja, entschuldige, jetzt habe ich es verstanden. Das ist schon die teleologische Frage. Das heißt, ist es zielgerichtet? Da ist jetzt die gängige Meinung, dass man kein Ziel sieht. Die Evolution ist nicht zielgerichtet. Ja, wenn man nach es gibt eben ganz viele Möglichkeiten und das, was funktionell passt, was die, wir wissen ja nicht, was die Umweltbedingungen sein werden in 5000 Jahren oder in einer Milliarde Jahre. Je nachdem, wie die Bedingungen auf dem Planeten sein werden, dann müssen wir uns anpassen. Das heißt, ich glaube, dass wir schon von Signalen von außen, von den Umweltbedingungen uns anpassen müssen und je anpassungsfähiger etwas ist, desto eher wird es überleben. Aber es ist schon ein bisschen auch die Altruismusfrage. Das heißt, gibt es wirklich Altruismus? Und das Spannende ist, momentan ist man der Meinung, dass auch von Bakterien altruistisch sind. Ja? Wenn eine Bakterienkolonie unter Stress ist, gibt es einzelne Bakterien in der Kolonie, die in den eigenen Selbsttod gehen, damit die Kolonie überlebt. Das heißt, es gibt einen chemischen Mechanismus, einen genetischen Mechanismus in den Bakterien, Toxine, Antitoxine, und wenn diese Stresssituation kommt, schalten sie ein Gen ein, was enorm viele Fehler in die DNA-Replikation macht, damit neue Gene entstehen, die mit den Umweltbedingungen sozusagen zurechtkommen, also sich sehr schnell adaptieren. Ist es jetzt Altruismus, weil die haben ja die gleichen Gene? Ja, deswegen kann man vielleicht sagen, das ist nicht Altruismus, wenn die alle gleich die gleiche DNA haben, machen Sie das ja, um die eigenen Gene sozusagen überleben zu lassen. Das ist sozusagen, es gibt Suizidmodule. Ja, Bakterien haben Suizidmodule.
Bitte. Ja. Der Untertitel heute lautete, auf der Suche nach dem Ursprung des Lebens. Meine Frage an Sie ist, was halten Sie davon, dass man das Leben nicht erklären kann, den Ursprung des Lebens auch nicht erklären kann und diese Intelligenz eigentlich das verursacht, was Sie dann als Reaktion oder Aktion messen können. Ich meine das so, wir Menschen haben eine Idee und dann messen kann man, ich habe jetzt die Idee, ich strecke den Arm aus, das können Sie dann muskulär oder atomar messen. Was halten Sie von der Idee noch einmal, dass man das Leben und den Ursprung des Lebens nicht definieren kann?
Warum kann man es nicht definieren? Ich meine, wir sind noch nicht in der Lage, es zu definieren.
Weil Sie messen ja dann die Reaktion, aber die Idee ist vorher. Zuerst ist die Idee.
Vielleicht gab es da keine Idee. Das ist das Intelligent Design ein bisschen. Gab es am Anfang die Idee oder nicht?
Darum habe ich gesagt, Leben und Ursprung kann man im Prinzip nicht definieren. Die Reaktion dann schon, meine Idee kann man nicht definieren, aber meine
Handlung. Also ich meine, wenn am Anfang keine Idee da war.
Ist richtig. Und die Idee bewirkt dann, dass Sie messen können. Reaktion,
ja.
Aktion.
Die Idee ist ja auch etwas, was evolutionär dann irgendwann in unseren Köpfen entstanden ist.
Genau, das so meine ich das.
Also das Leben ist keine Idee. Es ist eine jetzige Idee von uns, aber am Anfang gab es keine Idee dafür.
Meinen Sie jetzt, dass Sie das Leben als solches definieren können oder nicht? Nicht also die Reaktion, nicht Ihre Reaktionen, die Sie messen.
Jetzt komme ich nicht mit.
Ich habe eine Idee, meine Idee können Sie nicht messen, aber meine Handlung schon. Ich mache die Armbewegung.
Sie? Die Idee? Das heißt, Ihr Vorgang im Gehirn können wir noch nicht messen.
Ja,
aber vielleicht schon einmal.
Der Ursprung. Jetzt ist eigentlich das Leben oder der Ursprung auch die Idee von den Reaktionen, die Sie dann messen können.
Also das Bild, was wir jetzt haben.
Ja,
das ist eine Frage. Das ist ein bisschen zu philosophisch, da bin ich nicht.
Weil
da kann ich Ihnen jetzt nicht antworten.
Irgendwer muss ja gestalten, dass Sie etwas zu messen haben. Sonst würde es keine Aktion und Reaktion geben. Das ist eben meine Frage.
Der Ursprung der Idee.
Der Gestalter von den Voraussetzungen, dass Sie messen können.
Der Gestalter.
Ja, ich drum.
Der Zufall.
Ich glaube, ich bin Schöpfer. Das ist wahrscheinlich eine von den fundamentalen Diskussionen, die man wahrscheinlich so auf schnell sicher nicht lösen kann.
Drum habe ich gefragt, ja. Danke.
Am Anfang war das Wort und das Wort ist leicht geworden.
Das ist sehr das ist das Schöpfergedanke.
So, ich glaube, wir sind jetzt bei der letzten Frage, würde ich sagen.
Ich komme zurück auf den Ursprung des Lebens. Sie haben ja in Ihrer Einführung dann und Ausführung sind Sie gekommen bis zur Einzelle.
Ja.
Und Sie sagten, diese Einzelle, die ist auf der Erde entstanden. Mhm. Und die Information für die RNA bzw. DNA, die ist somit auch nach Ihrer Meinung nach auf der Erde entstanden.
Muss nicht sein.
Eben, ja.
Ist auch kurz drinnen. Es gibt
war noch nicht meine Frage. Darf ich noch weiter ein bisschen herumreden? Ja, es gibt eben zwei Theorien offenbar, dass die Information der DNA immateriell von außen gekommen ist oder das Leben insgesamt von außen gekommen ist. Zum Beispiel das Bärtierchen ist so ein Beispiel. Vielleicht haben Sie gehört. Das übersteht minus 130 Grad, kann 100 Jahre eingefroren sein, übersteht auch 90 Grad, das kann man kochen. Und wenn es eingefroren war, habe ich es in München vorgeführt bekommen mit dem Elektronenmikroskop. Es bewegt sich dann wieder und so weiter. Ja.
Nach,
also, und die Frage ist, wohin gehen wir auch? Wohin geht unser Leben, wenn wir einmal da verschwinden? Durch Eigenzerstörung oder durch die Auflösung des Sonnensystems? Wird es uns gelingen, dass wir, oder wird es gelingen, dass wir die Information der DNA rausschicken? Und wer anderer? Also ein System, ein potente Rechensysteme, diese Bauvorschriften in der DNA, mit diesen Bauvorschriften in die Atome wieder zusammensetzen, so Molekülen zum Beispiel.
Ja, also die Frage des Ortes, wo das Leben entstanden ist und wo die Ursuppe war, ist für mich irgendwie irrelevant, weil sie gleich bleibt. Ob es auf der Erde war, auf einem Meteoriten, auf einem anderen Planeten, es ist eine örtliche Verschiebung. Die chemischen Vorgänge müssen eigentlich die gleichen gewesen sein. Ja? Dazu weiß ich nichts, aber ich denke mal, das ist eben nur eine örtliche Verschiebung, aber das Problem bleibt das gleiche. Ob wir jetzt, die Zukunft kann ich nicht vorausschauen. Also das kann ich, es ist aber auch nicht das Bedürfnis,
auf der ehrlich Erde. Gesagt. Werden wir so weit sein, in vielleicht 100, 200 Jahren mit sehr potenten Rechengeräten, dass wir die DNA-Information entschlüsseln und dann die Atome nach dieser Bauvorschrift zusammenbauen? Wird das Apparat
entschlüsselt haben wir ja schon.
Also meinen, können wir synthetisieren?
Digitalisieren, ja, oder?
Wir können analysieren, aber können
wir können es digital rausschicken.
Können vielleicht. Wir synthetisieren? Irgendwann einmal.
Synthetisieren kann man ja jetzt schon.
Aber kein biologisches Leben.
Na, aber man kann diese ganzen Reaktionen, am Synthesizer kann man alle diese Dinge machen. Natürlich, das ist einfach einschalten. Das versucht, glaube ich, auch niemand.
Ja, da können wir dieses Experiment von Greg Venter.
Ja.
Der praktisch, der versucht sozusagen jetzt herzugehen und die Zelle so zu reduzieren, immer mehr Gene wegzuschneiden, bis er auf den kleinsten Code kommt, der noch Leben erzeugt. Und was sie schon gemacht haben, sind künstliche Hüllen. Also das heißt, was er macht ist, er sequenziert es runter, runter, runter in einer lebenden Zelle, schaut, ob es lebt, und am Ende, wenn es funktioniert hat, nimmt er eine künstlich erzeugte Hülle und steckt die künstliche DNA in diese Zelle, und wenn das dann anspringt, dann wäre das quasi das erste künstliche Leben. Das ist das momentan laufende Experiment.
Ja, aber er geht eh nach dem Bauplan vor, den wir mehr oder weniger haben. Also ist
aber er hebelt sozusagen die Thai-Anime irgendwie
ja aus. Oder so, ja. Sie würden das jetzt, Sie können natürlich die Information auch digital hinausschicken. Das nicht in materieller Kohlenwasserstoffform, sondern als digitale Information. Könnte man auch. Ob das jemand dann lesen kann und das Kochrezept danach kocht und dann macht, das könnte man natürlich dann machen. Aber das interessiert mich eigentlich nicht wirklich.
Gut, ja, ich danke Ihnen für die sehr anregenden Antworten und auch Ihnen für Ihre spannenden Fragen. Damit würde ich sozusagen ganz kurz noch kurz Dinge erwähnen zu den nächsten Terminen vom Kepler-Salon. Und zwar ist es der nächste Kepler-Salon schon am Dienstag, ausnahmsweise am Dienstag, den 15. November, und zwar ist da der, wie man ihn nennt, auch der Stephen Hawking der Meere da, Professor Sang-Mong Lee. Vortrag wird in Englisch sein, er ist zufällig sozusagen in der Gegend und wurde hierher gebracht. Das Thema ist sein Arbeitsgebiet, Plattentektonik, Meeresgeologie und eine Computermaus aus dem Leben von Professor Sang-Mong Lee. Also wenn Sie Zeit haben, 19.30 Uhr am Dienstag ausnahmsweise. Und so ist es. Genau. Also morgen dann. Und dann haben wir schon am Mittwoch wieder eine Veranstaltung, und zwar ist das eine Gastveranstaltung der Grünen Linz zum Thema Solarenergie, das Öl der Zukunft. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für, das ist um 19 Uhr, da haben Sie auch wieder recht, Dankeschön für die Korrektur. Also 19 Uhr am Mittwoch. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ich weiß nicht, ob Sie noch hier bleiben können oder ob Sie gleich weitläufen. Okay.
Sobald Sie mich rauslassen.
Gut, dann vielen Dank und einen schönen Abend Ihnen allen noch. Ja, uns nur nochmal zu erwähnen, auch das Buch können Sie hier erwerben von Frau Schröder. Es liegt hinten auf. Genau, meins signieren Sie bitte.